Willkommen zu einem Podcast des Schleswig-Holsteinischen Ärzteblattes. Heute mit einem Dauerbrenner als Thema und das ist die Allgemeinmedizin. Mein Name ist Dirk Schnack und mein Gesprächspartner ist der Präsident der Ärztekammer Schleswig-Holstein, Herr Professor Henrik Herrmann. Moin, Herr Herrmann.
Moin, Herr Schnack.
Rund 2000 praktizierende Allgemeinmedizinerinnen und Allgemeinmediziner sind in der ambulanten Versorgung in Schleswig-Holstein tätig. Das ist nicht gerade wenig, aber dennoch würden sich wohl alle Seiten freuen, wenn es doch ein paar mehr wären. Die hausärztlichen Praxen im Land haben viel Arbeit, das steht fest, manchmal auch zu viel Arbeit. Professor Herrmann, warum ist das so?
Wie so häufig und im Gesundheitswesen besonders ausgeprägt, gibt es dafür keine eine Erklärung, sondern eine Vielzahl von Erklärungen. Zum einen sind wir natürlich in einer Gesellschaft des langen Lebens. Chronische Krankheiten nehmen zu. Und das bedeutet, dass natürlich gerade im hausärztlichen Bereich eine längere Betreuung und Begleitung von erkrankten Menschen notwendig ist. Über viele, viele Jahre. Das ist natürlich auch dem medizinischen Fortschritt zuzuschreiben, dass wir jetzt bessere Behandlungsmöglichkeiten haben und solche Krankheiten wie chronische Herzerkrankungen, die koronare Herzkrankheit und die Herzinsuffizienz, Lungenerkrankungen, auch andere Erkrankungen ganz einfach viel länger überlebt werden und deshalb eben ärztliche Betreuung und Behandlung benötigen. Zum anderen hat sich natürlich auch die Gesundheitskompetenz der Bevölkerung verändert. Wir leben zwar in einer Informationsgesellschaft, wo jeder an vielen Informationen herankommt, die aber auch zu neuen Fragen bei den Betroffenen führen und die deshalb dann zu ihrer Hausärztin oder zum Hausarzt gehen, um das zu klären. Und auch viele Bagatellerkrankungen werden heutzutage nicht einfach zu Hause behandelt, wie es vielleicht noch vor vielen Jahrzehnten der Fall war, sondern man geht dann eher zu seiner Ärztin und seinem Arzt. Also viele einzelne Dinge, die dazu führen, dass einfach viel Arbeit um den Patienten herum ist. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch andere Dinge, die einfach Arbeit machen, die jetzt nichts ganz direkt mit Patientenversorgung zu tun haben. Stichwort Bürokratie, Formulare und sehr unübersichtliche Rahmenbedingungen.
Das heißt, die Nachfrage nach den Leistungen der Allgemeinmediziner, die ist gestiegen. Und damit können wir, glaube ich, an dieser Stelle auch schon mal mit einem Mythos aufräumen. Es sind ja gar nicht unbedingt weniger Allgemeinmedizinerinnen und Allgemeinmediziner, als wir früher hatten, sondern die Nachfrage nach ihren Leistungen ist gestiegen und die Zahl der Ärzte ist einfach nicht mitgewachsen.
Ja, die Zahl der Ärztinnen und Ärzte auch im hausärztlichen Bereich sind durchaus gestiegen. Aber wie Sie schon richtig sagen, die Anzahl der Patienten-Arzt-Kontakte auch im hausärztlichen Bereich und gerade dort sind deutlich gestiegen. Wir haben im Schnitt zwischen 15 bis 20 solcher Kontakte pro Jahr. Andere Länder haben da deutlich weniger. Und genau die Nachfrage aus den eben genannten Gründen, durchaus erstmal auf der einen Seite nachvollziehbar, auf der anderen Seite aber eine gesellschaftliche Entwicklung nach Motto, ich gehe jetzt mal schnell zum Hausarzt, zur Hausärztin, was man früher vielleicht nochmal abgewegt hat und eher nicht getan hat.
Ja, müssen wir uns da also, wir Patienten, an die eigene Nase fassen? Können wir an unserem Verhalten etwas ändern oder sollten wir das?
Ja, genau. Das ist ja auch ein Ansatzpunkt, die Gesundheitskompetenz zu erhöhen. Da sind immer schon viele Forderungen, auch von der Deutschen Ärzteschaft, vom Deutschen Ärztetag, auch vom Hausärzteverband gekommen, um zu sagen, wir brauchen schon auch in der Schule eine gewisse Gesundheitserziehung, eine Eigenverantwortlichkeit der Menschen, auch betreffs ihrer eigenen Gesundheit. Das ist enorm wichtig, ein sehr langwieriger Prozess. Der wird das nicht kurzfristig Abhilfe schaffen, aber mittel- bis langfristig müssen wir diesen Weg unbedingt einschlagen, weil es geht ja weiter. Also das ist ja nicht, dass es jetzt irgendwann mal stagniert mit der Nachfrage, sondern sie wird ja eher auch noch zunehmen.
Es gibt eine Lösung, nicht für jedes Problem, aber es gibt Delegationsmöglichkeiten in der hausärztlichen Versorgung. Muss das noch ausgeweitet werden?
Meine persönliche Meinung, auf jeden Fall. Da gibt es noch sehr große Möglichkeiten. Da sind natürlich auch die Selbstverwaltungspartner gefragt, solche Lösungen auch zu ermöglichen. Wir haben qualifiziertes Gesundheitsfachpersonal, die MFA, auch mit ihren Weiterqualifikationen, hilft ja jetzt schon auch im Rahmen der Delegation, indem zum Beispiel die nichtärztlichen Praxisassistenten eben Hausbesuche machen. Wir kennen den Physician Assistant, der jetzt auch im ambulanten Bereich langsam ankommt. Das Problem ist immer die Gegenfinanzierung. Bisher wird ja sozusagen rein die ärztliche Leistung abgerechnet. Und wir müssen jetzt auf jeden Fall in den nächsten Jahren Möglichkeiten schaffen, dass eben auch entsprechend qualifiziertes Gesundheitsfachpersonal Leistungen abrechenbar machen kann. Gerne auch über die Hausärztinnen, Hausarzt. Nur das muss gegenfinanziert werden, weil natürlich die dann auch mehr Gehalt bekommen müssen. Auf der anderen Seite natürlich ärztliche Tätigkeiten abnehmen können, zum Beispiel in der Beratung, Lebensstiländerung, aber auch in der Untersuchung von Patientinnen und Patienten, in Gesprächssituationen, in der Begleitung von chronischen Krankheiten, so dass sich die Hausärztinnen und Hausarzt dann auf kompliziertere Fälle, auf das längere Therapieentscheidungsgespräch zum Beispiel konzentrieren kann und auch aus dieser 3 bis 5 Minuten Medizin, mit der wir ja jetzt im hausärztlichen Bereich arbeiten müssen, um überhaupt die ganzen Patientinnen und Patienten, die jeden Tag in die Arztpraxis kommen, quasi abarbeiten zu können, dass man dann wieder auch gezielt mehr Zeit für den einzelnen Patienten hat, nur da muss ich es besser verteilen. Und das kann nicht nur im ärztlichen Bereich sein, sondern das kann man wirklich gut delegieren. Mir ist nur wichtig, dass die Letztverantwortlichkeit dann bei der Hausärztin und dem Hausarzt bleibt und nicht, dass Parallelstrukturen irgendwie aufgebaut werden, wo die Hausärztin, der Hausarzt gar nicht weiß, wo sein, ihr Patient irgendwo noch weiter versorgt wird.
Und damit sind wir schon bei den gesundheitspolitischen Rahmenbedingungen. Und die werden ja von den Hausärzten und ihrem Verband ja doch massiv kritisiert. Müsste die Gesundheitspolitik denn nicht eigentlich alles daran setzen, dass sich die Bedingungen für die grundversorgenden Fächer deutlich verbessern?
Auf jeden Fall. Das ist das Rückgrat der ambulanten Versorgung. Das ist das Rückgrat der Versorgung der meisten Bürgerinnen und Bürger in unserem Lande. Jetzt sind ja erste Referenten und Gesetzesentwürfe vorhanden, die eben gerade auch im hausärztlichen Bereich Entlastung schaffen sollen. Zum Beispiel mit der Entbudgetierung, was jetzt nicht für alle Bereiche im hausärztlichen Sektor von Belang ist, aber das ist schon der vollkommen richtige Weg. Es sind aber auch noch weitere, auch rechtliche und gesetzgeberische Notwendigkeiten, die eingeschlagen werden müssen, insbesondere was die schon erwähnte Bürokratie und das Formularwesen anbelangt.
Das ist ja, zieht sich ja seit Jahren durch die Forderungskataloge nicht nur der Hausärzte, sondern insgesamt der Ärzteschaft. Glauben Sie persönlich denn daran, dass es der Gesundheitspolitik diesmal gelingt, ihre Versprechen einzuhalten, dass die Hausärzte nicht wieder enttäuscht werden?
Ja, gelegentlich fehlt mir da so ein bisschen der Glaube. Wenn ich jetzt so die Referentenentwürfe sehe, wird natürlich immer die bürokratische Seite beleuchtet und es wird immer gesagt, es führt zu einem Bürokratieabbau. Allein mir fehlt der Glaube daran. Es sind dann immer wieder neue Dinge, die versteckt dann vorkommen an Überprüfungen und so weiter. Da wünsche ich mir wirklich, dass quasi der gordische Knoten der Bürokratie mal durchschlagen wird, obwohl es natürlich schwierig ist, weil immer wenn ich etwas reglementiere, dann schaffe ich auch damit einen bürokratischen Überhang.
Das klingt jetzt nicht besonders optimistisch. Was passiert denn, wenn die Hausärzte jetzt tatsächlich wieder enttäuscht werden?
Ja, also das darf auf keinen Fall sein, weil wir natürlich jetzt auch schon teilweise Rückzugsabsichten, aber auch Rückzugsdurchführungen sehen, dass man eher seine Hausarztpraxis aufgibt, dass man sagt, da mache ich nicht mehr mit, weil einfach die Rahmenbedingungen immer unübersichtlicher werden, das Rad sich immer schneller dreht, da auch Enttäuschungen da sind, wenn zum Beispiel nicht ausgereifte digitale Produkte unbedingt ganz zeitnah umgesetzt werden müssen und dann in der Umsetzung man merkt, dass es eigentlich viel länger dauert, viel mehr den Ablauf stört. Das sind natürlich absolute Fehlanreize und das darf nicht sein. Auch, dass eben sehr viel überprüft wird und reglementiert wird. Da wünsche ich, dass wirklich der gordische Knoten einmal durchschnitten wird und sagt, komm, das ist die Eigenverantwortung. Wir sind da einfach mal großzügiger. Je komplexer die Welt wird, kann ich das auf der einen Seite mit mehr Regeln versehen, was aber das Ganze nur erschwert. Oder ich vertraue darauf, dass man selber in der Lage ist, sozusagen den Rahmen einzuhalten. Und die Zeit ist da auch endlich.
Stichwort Rückzug. Also früher hatten wir ja mal eine Altersgrenze im Gesundheitssystem. Mit 67 oder 68 war damals Schluss. Da mussten Ärztinnen und Ärzte aufhören. Man hat das Gefühl, die bräuchte es eigentlich gar nicht mehr. Klar gibt es Vereinzelte, die dann gerne noch weiter praktizieren. Aber die Mehrzahl geht tatsächlich in diese Phase, wo sie vorher lieber aufhören, weil die Rahmenbedingungen nicht mehr stimmen.
Sehr richtig. Also es war vernünftig zu sagen, wir können jetzt nicht mit 68 sagen, du musst aufhören, wenn es die einen der andere gibt, der sagt, ich möchte noch ein bisschen länger machen. Auf der anderen Seite muss man natürlich schon mal so kritisch sehen, wenn ich dann auf die 80 zugehe, bin ich dann noch auf dem neuesten Stand? Ist das noch ganz sinnvoll, jetzt sehr aktiv an der ambulanten Versorgung teilzunehmen? Aber Sie haben vollkommen recht, man sieht jetzt eher den Trend dazu, vorher aufzuhören, weil man sagt, nein, also so stelle ich mir das nicht vor. Und das ist natürlich auch eine Generation, die teilweise eine andere Medizin kennengelernt hat und dann auch einfach enttäuscht ist, wie sich das jetzt weiterentwickelt hat. Das ist sehr ernst zu nehmen und macht mir persönlich auch Sorgen. Und deshalb versuchen wir natürlich mit unseren Möglichkeiten immer darauf hinzuweisen, was kann da wirklich weniger reglementiert werden, dass nicht zu viele Neuerungen auf einmal kommen, sondern dass man der einzelnen Neuerung und Veränderung auch eine gewisse Zeit gibt, damit diejenigen, die es betrifft, auch mitgenommen werden. Das ist bei Veränderungsprozessen immer sehr wichtig.
Also die erfahrenen Ärzte sind weiterhin willkommen, aber natürlich liegt der Fokus darauf, wie bekommen wir junge Ärztinnen und Ärzte in dieses Fach. Und die Konkurrenz um den Nachwuchs, die ist sehr groß. Fast alle Fachgebiete werben um Nachwuchs. Gibt es etwas, das andere Fachbereiche im Wettbewerb um den Nachwuchs der Allgemeinmedizin voraushaben?
Ja, voraushaben in der Hinsicht, dass sie natürlich während des Studiums mehr angesprochen wird. Das humanmedizinische Studium, gerade im klinischen Teil, ist ja nun sehr universitär geprägt und damit natürlich auch eher Richtung hochkomplexer Krankheitsbilder und in entsprechenden Spezialfachgebieten organisiert. Die Allgemeinmedizin spielt zwar glücklicherweise jetzt eine zunehmende Rolle, da würde ich mir aber deutlich wünschen, dass es noch gestärkter werden wird, damit ich einfach relativ frühzeitig schon mit der Allgemeinmedizin und damit mit der hausärztlichen Versorgung in Kontakt bekomme. Ich finde, die Reformstudiengänge, die schon im vorklinischen Semestern mit einem Hausarztpraktikum und mit der Allgemeinmedizin anfangen, sehr sinnvoll. Das sollte eigentlich an jeder humanmedizinischen Fakultät so umgesetzt werden. Viele kommen erst sehr spät damit in Berührung und sind dann deshalb schon so ein bisschen festgelegt jetzt auf ein eher spezialisiertes Fachgebiet.
Manche Bundesländer setzen ja auf eine vermeintlich verblüffend einfache Lösung. Und das ist die Landarztquote, über die haben wir hier ja auch schon mal gesprochen. Damit will man dann den Nachwuchs an dieses Fach binden. Schleswig-Holstein macht das bisher nicht. Nur kurz zur Auffrischung. Warum ist denn eine Landarztquote auch aus Ihrer Sicht keine Lösung für unser Bundesland?
Ja, ich stehe nach wie vor dazu, dass die Landarztquote, aber auch alle anderen Quotierungen nicht gut sind. Jetzt gibt es ja schon eine ÖGD-Quote. Als nächstes kommen auch andere Facharztquoten, die man schon vor dem Humanmedizinstudium festlegen will. Das Problem für mich ist, wenn ich jetzt als 17- oder 18-Jähriger mit einem sehr guten Abiturschnitt Humanmedizin studieren will, weiß ich ja gar nicht so richtig, ob die Allgemeinmedizin in 15 Jahren das Gebiet ist, was ich gerne machen möchte. Und ich weiß auch nicht, ob ich wirklich im ländlichen Bereich leben möchte. Selbst wenn ich mir das persönlich noch vorstellen kann, kann es sein, dass ich im weiteren Lebensverlauf eine Partnerin, einen Partner kennenlerne, der sagt, ist ja super, irgendwo im Bayerischen Wald oder an der Westküste zu sein. Aber für mich ist das nicht, weil meinen Beruf kann ich dort nicht ausüben. Da brauche ich eine Metropolregion zum Beispiel. Und schon ist das natürlich ein gewisses Dilemma, in dem ich mich befinde. Ich setze eher auf positiv intrinsische, motivierende Anreize, Allgemeinmedizin zu machen. Zum Beispiel im Studium, durch entsprechende Programme, wie sie ja auch in Schleswig-Holstein stattfinden, um so zu überzeugen, dass das für mich eine gute Wahl ist und nicht eine festgelegte Quotierung in einem Lebensabschnitt, wo ich noch gar nicht weiß, wo ich später stehe. Auch persönlich wollte ich unbedingt Hausarzt werden. Das war mein Ziel, auch am Anfang und durchaus am Ende meines Humanmedizinstudiums, als ich meine Facharztweiterbildung nun für innere Medizin beendet hatte. Wäre ich fast auch in eine Praxis als hausärztlich tätiger Internist gegangen. Der Vertrag war fast schon unterschriftsreif und bin dann aber am Krankenhaus geblieben, weil ich da eine interessante Stelle überraschenderweise bekommen habe. Also auch das zeigt der eigentliche Lebensweg. Da sind so viele Zufälligkeiten und Entwicklungen, die kann ich nicht vorhersehen. Und insofern finde ich das sehr schwierig, wenn sich da junge Menschen wirklich binden und nachher vielleicht unglücklich sind.
Und das wäre das Allerschlimmste, wenn wir dann Landärzte haben, die aber unglücklich und unzufrieden sind. Die wollen wir natürlich auch nicht unbedingt, sondern wir wollen die intrinsisch Motivierten haben, so wie Sie sagten. Zum Thema Nachwuchs am Standing des Faches an den Ausbildungsstätten, also bei uns an den Universitäten in Kiel und Lübeck, kann es nicht liegen. Die dortigen Lehrstühle für Allgemeinmedizin, die sind ja inzwischen etabliert, genießen auch hohes Ansehen und entfalten jede Menge Aktivitäten. Das ist gar nicht so selbstverständlich, wenn man auf andere Bundesländer schaut. Wie konnte das denn in Schleswig-Holstein gelingen?
Ja, wir haben zwei tolle Institute in Kiel und Lübeck, die sehr aktiv sind, mit diesen motivierenden, innovativen Angeboten arbeiten in der Allgemeinmedizin. Wir stehen in einem engen Kontakt auch als Ärztekammer, als Kassenärztliche Vereinigung mit den Instituten. Allein unser Förderprogramm und das Kompetenzzentrum Allgemeinmedizin ist ganz anders aufgebaut als in anderen Bundesländern, wo es sehr universitär bezogen sind und die Körperschaften wenig Einfluss haben. Bei uns ist das am Institut für ärztliche Qualität angebunden, deren Gesellschafter ja Kassenärztliche Vereinigung, Krankenhausgesellschaft Schleswig-Holstein und eben die Ärztekammer sind. Also wir gehen da ganz anders pragmatisch heran. Wir haben nicht nur universitär mit diesen Remote-Programmen einen guten Ansatz. Wir haben auch an unserem Institut eine Laufbahnassistenz angegliedert, die eben gerade allgemeinmedizinische, hausärztliche Weiterbildungen begleitet, vermittelt, wenn es jetzt um entsprechende ambulante Weiterbildungsmöglichkeiten geht. Mittlerweile weit über 150 Klienten sozusagen, Weiterzubildende, die sich dort beraten lassen. Das sind eben so Zeichen, dass wir versuchen, zusammen das Thema hausärztliche Versorgung, allgemeinmedizinische Weiterbildung voranzubringen. Das sind die richtigen Ansätze und deshalb sind wir auch mit dem Förderprogramm deutschlandweit wirklich an der Spitze. Und da möchte ich auch nochmal allen Beteiligten, auch insbesondere den Instituten, aber auch Hausärzteverband, meinen Dank aussprechen. Nur gemeinsam geht es und nicht irgendwie gegeneinander, indem man sich Konkurrenzsituationen schafft.
Das ist ja etwas, was Schleswig-Holstein ohnehin häufig auszeichnet im Gegensatz zu anderen Bundesländern. Wenn Sie jetzt vor einer Gruppe Medizinstudierender stehen und denen sagen sollten, weshalb Sie das Fach Allgemeinmedizin einschlagen sollten, was spricht denn aus Ihrer Sicht dafür? Wie würden Sie versuchen, die zu gewinnen?
Einmal die Breite. Es geht nicht so sehr in die Spezialisierung, sozusagen eingeschränkt in die Tiefe, sondern es ist und bleibt ein sehr breites Fachgebiet. Und ich habe eine ganz enorme Patienten-Arzt-Beziehung, die ich aufbauen kann, auch in der Familie, über viele Jahre. Das ist eigentlich etwas, was uns ein bisschen verloren gegangen ist, aber was urärztliche Kompetenz beinhaltet. Und ich glaube auch relativ glücklich macht, wenn ich sehe, dass ich sozusagen in der Familienmedizin Familien über viele Jahrzehnte meines Wirkens hausärztlich begleite. Also ich bin Krankenhausarzt, da spürt man das sehr wenig. Ich habe aber auch dort einige Patientinnen und Patienten gehabt, die ich wirklich über Jahrzehnte, nur stationär, aber begleiten konnte, weil die eben häufiger ins Krankenhaus kamen. Das hat mich irgendwie persönlich sehr befriedigt, muss ich sagen. Und das ist etwas, was die Allgemeinmedizin natürlich auszeichnet, dass sie eben auch andere Aspekte des biopsychosozialen Modells zugrunde legt. Dass natürlich auch sehr stark kommunikative Fähigkeiten gefragt werden. Also ein wirklich sehr breites, interessantes Gebiet. Ich kann da würde wirklich auch von vollem Herzen dafür werben. Und wie gesagt, ich hätte es ja auch fast eingeschlagen, diesen Weg.
Das ist doch ein gutes Schlusswort. Hoffen wir, dass einige Ihrem Appell dann auch folgen werden. Vielen Dank, Professor Herrmann.
Vielen Dank, Herr Schnack.
Es gibt ja einmal im Jahr einen Tag der Allgemeinmedizin in Schleswig-Holstein. Es gibt ein sehr rühriges Kompetenzzentrum für Weiterbildung in der Allgemeinmedizin und natürlich die Ärztinnen und Ärzte, die die Weiterbildung absolvieren und die Praxen, in denen sie diese Weiterbildung genießen. Aus allen drei Bereichen gibt es in der aktuellen Ausgabe des Schleswig-Holsteinischen Ärzteblattes Berichte. Wenn Sie mehr wissen möchten, schauen Sie gerne rein. Das war ein Podcast des Schleswig-Holsteinischen Ärzteblattes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.